Luise fühlte sich ausgeschlossen. Doch wenn sie andern Tags mit Michael einen Spaziergang machte, seine kleine Hand in ihrer hielt, ihm die Berge zeigte und sich mit ihm ausdachte, welcher Zauberer oder Ziegenbock in den Gipfeln hausen mochte, wenn sie ihn mit auf den Markt nahm, wo er für das bisschen Geld, das sie im Beutel hatte, eine Frucht aussuchen durfte, die wie auf einem Basar des Südens leuchtete, legte sich auch dieser Schmerz. Sie hatte ihre Welten, die sie mit Michael bereiste, und Edgar hatte die seinen. Wichtig war einzig, dass sie zwischen den Reisen wieder zusammenkamen, in ihrem Hafen, dort, wo sie zu dritt eine Einheit bildeten, wo Lieflamm, ihr Schafgeist, durch die Gänge huschte und ihnen mit flüchtigem Winken versicherte, dass keinem von ihnen das Herz zersprang. Zu dritt zogen sie zum Skilaufen, an den Kinderhang hinter der Straße und lachten, als Edgar noch vor Michael in den Schnee plumpste. Zu dritt gingen sie hinüber zu Fritz und Hedi, wo die Eltern Bridge spielten, während Michael unter den Tisch kroch und die dick bestrichenen Butterbrezeln, die Hedi ihm nach unten reichte, mit dem altersschwachen Dackel teilte. Zu dritt lasen sie die Bücher, die Michael aus der Leihbücherei der Starkmanns anschleppte, eine Seite der Vater, eine Seite die Mutter. Und wenn der Kleine zwischen ihnen missgelaunt wurde, weil das Gelesene nicht für Kinder taugte, ließen sie ihn eins der Bücher herbeiholen, die der Vater ihm gezeichnet hatte. Die Geschichten, die sie aus den Bildern steigen lassen konnten, feinhörige Schafsmenschen und Dämoninnen mit Milchstraßenhaar, taugten ihnen allen dreien. Sie tanzten Seil. Sie stritten. Sie machten sich Sorgen. Aber in diesen Jahren im bunten Haus fanden sie einander immer wieder, so schnell, wie sie sich verloren hatten. Und die Sekunde des Schreckens war, ehe sie unerträglich wurde, schon vorbei. Einmal, an einem Tag im tiefen, melancholischen Spätsommerlicht, auf einem Heimweg vom Einkauf, lief Michael auf seinen kurzen Beinchen dem Vater, der sich in einem Tagtraum verfangen hatte, davon. Er rannte hinter dem Bahnhof den Hang zu den Gleisen hinauf und juchzte dabei, wie er es auf des Vaters Schultern reitend in der verdunkelten Wohnung tat. Luise, die aus ihrem Laden getreten war, um einer Kundin den Weg zu weisen, sah den blonden Schopf ihres Kindes, der den Gleisen entgegenflog, hörte sein fröhliches Stimmchen und sah wie mit einem anderen Auge, einem anderen Bewusstsein, die Lokomotive, den Zug, der aus dem Bahnhof herausgerast kam. Auf den Punkt zu, auf den gleich ihr Sohn stürzen würde, sein kleiner Körper getrieben von viel zu viel Schwung, um rechtzeitig anzuhalten. Luises Mund öffnete sich, um zu schreien. Sie spürte, wie ihre Kiefer sich spannten, während das eine Bewusstsein auf das andere zuschoss, die stählerne, qualmende Höllenmaschine der weichen Gestalt ihres Kindes entgegen. Sie wollte sich die Seele aus dem Leib schreien, doch aus ihrer Kehle drang kein Laut. Genauso ging es Michael. Vor dem Grauen, das ihm blind in die Augen stierte und über ihn hinwegbrausen würde, versagte ihm die Stimme. Die Zeit streckte sich ins Unermessliche, jede Sekunde ein Sandkorn unter einem Vergrößerungsglas. Das Pfeifen der Räder, die über die Schienen schliffen, bohrte sich in ihre Trommelfelle, und sie war unfähig wahrzunehmen, dass Edgar aus seinem Traum geschreckt war und mit Riesenschritten, wie in 7 Meilen Stiefeln, den Hang hinaufjagte. In den Sandkornsekunden dachte Luise, ich werde sie verlieren. Meinen Sohn, den ein Zug überrollt, und seinen Vater, der daran schuld ist. Alles. Wie habe ich mir denn einbilden können, ein Mensch wie ich dürfe in dieser Welt etwas behalten? Da plötzlich warf sich Edgar über Michael, riss ihn mit sich und rollte mit ihm durch das hohe Gras den Bahndamm hinunter. Der Zug fuhr donnernd vorbei und war kurz darauf schon nicht mehr zu sehen. Alles war still. So still, dass man die Grillen zirpen hörte, das Summen der Insekten über Halmen und Blüten. Edgar und Michael rappelten sich auf die Füße und rannten los, und Luise, in deren Kehle noch immer ein Schrei saß, rannte auch. Vor allen Passanten, Kunden, Nachbarn stürzten sie einander in die Arme, hielten sich fest und weinten, bis ins Innerste erschüttert und außer sich vor Erleichterung.